SRF 1. Regionaljournal Zürich auf Hause. Alles mal genau abklären. Die Uni Zürich reagiert auf die Vorwürfe, dass Mediziner bei ihr fast für nichts einen Doktortitel bekommen haben. Eine hohe Fontäne und ein riesen Schaden. In der letzten Nacht ist in Zürich-Wipkingen eine Wasserleitung gebrochen. Eritreer helfen Eritreer. Ein Pilotprojekt im Kanton Zürich ist gut angelaufen. Die verrücktesten Träume von Hollywood kommen eigentlich aus Zürich. Ein Besuch im Disney Research Lab an der ETH Zürich. Und Nachhilfestunden im Bratwurstessen und andere Highlights. Wichtiges und weniger Wichtiges aus dem Monat März in den Wort vom Monat. Das Wetter morgen am Karfreitag, am Morgen gibt es Sonne, am Nachmittag wieder Regen. Am Mikrofon Hans-Peter Künzi. Einen alten Text abschreiben, sprachlich ein bisschen der heutigen Zeit anpassen und schon ist man Dr. Med. An der Uni Zürich sollen die Mediziner so einfach zu einem Doktortitel kommen sein, hat das Fernsehen SRF berichtet. Dr. Vater sei immer der Christoph Mörgli gewesen. Das wirft ein schlechtes Licht auch auf die Uni Zürich. Kurz vor der Sendung hat sie jetzt reagiert, Nicole Freudiger.
Es ist eine heikle Angelegenheit für die Uni Zürich. Hat sie einfach sehr tiefe Ansprüche an die Doktorarbeiten bei den Medizinern oder hat die Kontrolle nicht funktioniert? Sicher ist, am Medizinhistorischen Institut beim Doktorvater Christoph Mörgeli, einem SVP-Nationalrat, sind mindestens 12 Doktoranden sehr einfach zu ihrem Doktortitel gekommen. Sie haben alte medizinische Texte abgeschrieben, mit einer kurzen Einleitung vorne und ein paar Seiten Zusammenfassung hinten, aber ohne tiefere wissenschaftliche Einordnung. Das hat die Rundschau gestern publik gemacht. Es ist zwar üblich, dass die wissenschaftlichen Ansprüche an Doktorarbeiten der Mediziner tiefer sind als bei anderen Dissertationen. Häufig sind sie in einem Semester geschrieben. Trotzdem, die Arbeiten am Medizinhistorischen Institut, die würden an anderen Universitäten nicht verheben. Nur abschreiben lange nicht, hat Hubert Steinke, der Leiter vom Medizinhistorischen Institut der Uni Bern, am Radio SRF gesagt. Das könne ein Teil von einer wissenschaftlichen Arbeit sein, im Zentrum müsse aber die wissenschaftliche Analyse stehen. Was sagt also die Uni Zürich zu diesen Vorwürfen? Den ganzen Tag lang hat sie an einer Stellungnahme umgedoktert. Vor wenigen Minuten hat sie mitteilt, die Uni Zürich kläre ab, ob die Behauptungen von der Rundschau stimmen. Sie hat der medizinischen Fakultät den entsprechenden Auftrag gegeben. Mehr gäbe es heute nicht zu sagen. Dass die Stellungnahme so spät kommt und so kurz ist, das zeigt, wie heikel der ganze Fall ist. Und die Frage, ob da bei den Doktorarbeiten der Mediziner etwas falsch gelaufen ist, bleibt weiter offen.
Es ist einer der grössten Wasserrohrbrüche, die es in der Stadt Zürich je gegeben hat. Bis in den fünften Stock auf hat es gespritzt, wo das 60 cm dicke Rohr gebrochen ist. Passiert ist es in der Nähe vom Manesseplatz in Zürich-Wiedeke. Dort hat Sabine Meyer mit dem Roland Portmann von Schutz und Rettung Zürich geredet.
Heute Morgen um 5 Uhr ist da ein Wasserrohrbruch passiert. Können Sie kurz erklären, was passiert ist?
Kurz nach dem Feuer ist Schutz und Rettung alarmiert worden, dass da Wasser aus dem Boden rauskommt. Wo unsere Einsatzkräfte vor Ort gekommen sind, haben sie eine 15 Meter hohe Fontäne angetroffen. Die war massiv, die ist bis in den fünften Stock von dem Mehrfamilienhaus hinter mir gegangen und hat das Gebäude ziemlich auch in Mitleidenschaft gezogen. Also bei den Balkonen hat es ganz grosse Schäden gegeben und natürlich auch die parkierten Autos.
Haben Sie schon mal so einen grossen Wasserrohrbruch gesehen? Ich meine, die Zerstörung ist beeindruckend.
Es gibt immer wieder Wasserrohrbrüche in der Stadt Zürich, aber einen mit dem Ausmaß habe ich persönlich jetzt noch nie gesehen. Es ist ja so, dass das auch eine dicke Leitung war, 60 cm Durchmesser. Da kommt enorm viel Wasser mit einem grossen Druck und darum auch die enormen Schäden. Das Problem ist ja nicht nur das Wasser, sondern auch die Gröll- und Steinmassen, die Sie hier sehen. Das sind zum Teil Riesenbrücken, die hier enorm weit in die Luft rausgeschleudert worden sind. Also wir können von Glück reden, dass niemand verletzt worden ist.
Also man muss sich das wirklich so vorstellen, da war die Strasse zu und das Wasser hat das richtig durchgesprengt.
Absolut. Also es hat ein Loch im Boden, es hat massive Schäden am Asphalt gegeben. Die Fontäne ist aus dem Teer rausgekommen, wenn Sie das so wollen, schildern, und dann eben 15 Meter in die Luft raus und da das komplette Gebiet ist unter Wasser gestanden.
Der Schaden an Häusern und Autos dürfte mehrere 100'000 Franken betragen. Das Rohr, das gebrochen ist, stammt noch aus dem Jahr 1894. Es hätte in den nächsten paar Jahren ersetzt werden. Was machen mit dem Kasernenareal in der Stadt Zürich? Um diese Frage zu beantworten, dürfen alle, die wollen, mitreden. Die Bevölkerung kann die nächste Woche am 6. April an einer öffentlichen Veranstaltung eigene Vorschläge einbringen. Die Ergebnisse dieser öffentlichen Veranstaltung sind dann Grundlage für die weitere Planung, wie der Regierungspräsident Markus Kägi und der Stadtrat André Odermatt heute mitteilt haben. Vermutlich in 5 Jahren zügelt die Kantonspolizei Zürich vom Kasernenareal ins neue Polizei- und Justizzentrum. Zurzeit ist noch völlig offen, was dann mit dem ganzen Kasernenareal passiert. Kein Geld für ein bisschen mehr Patriotismus zu Winterthur. Der Stadtrat spricht sich gegen einen Vorstoss aus, der verlangt, dass in jedem Schulhaus ein Winterthur, ein Zürich und eine Schweizer Fahne aufgehängt wird. Das käme viel zu teuer, rechnet der Stadtrat vor. Masten, Fahnen und die ganzen Aushub- und Betonierarbeiten würden pro Stück etwa 3'000 Franken kosten. Im Total gäbe das für alle Schulhäuser von Winterthur Kosten von über 300'000 Franken. Und das liege bei der momentanen Finanzlage einfach nicht drin, schreibt der Stadtrat. Zwintertour ist die bekannte Kinderliederautorin Gerda Bächli in einem Pflegeheim gestorben. Sie ist fast 92 geworden. Sie hat verschiedene Liederbücher rausgegeben und es gibt auch viele CDs mit ihren Liedern mit Titeln wie «Schau mal meine Füße an» oder «Osterhase».
Regionalschnell Wochengast, der Ostermäntig, der Zürcher Altregierungsrat Christian Huber. In seiner Regierungszeit hat der ganze BVK-Skandal angefangen. Er war für die kantonale Pensionskasse verantwortlich gewesen. Korruption, Vetterliwirtschaft, verspekulieren, wie hat es überhaupt zu diesem Debakel kommen? Der Altregierungsrat Christian Huber nimmt das erste Mal Stellung, äußert sich zu seiner damaligen Rolle bei der BVK. Ostermäntig, 17:30. Regionaljournal Zürich Schaffhausen, da auf dem Eis.
Rund 98% von allen Menschen aus Eritrea, die in der Schweiz leben, sind von der Sozialhilfe abhängig. Im Kanton Zürich soll das anders werden. Der Kanton hat dafür ein Pilotprojekt gestartet. 13 Eritreerinnen und Eritreer, die schon länger in der Schweiz leben, informieren ihre Landsleute im Rahmen eines Kurses über das Leben in der Schweiz, über Arbeit und Integration. Sabine Meyer war gestern beim letzten Kurs Abig dabei gewesen.
Johannes Aschmero. Ja, alles Gute, gell? Viel Erfolg.
Der Kursleiter liest einen Namen nach dem anderen ab. Die Leiterin der kantonalen Fachstelle für Integration höchstpersönlich, Julia Moraes, schüttelt allen die Hand und überreicht ein Zertifikat. Ein Zertifikat, das zeigt, dass sie alle 11 Männer und 2 Frauen, in den letzten Monaten an dem Kurs mitgemacht haben. Gelernt haben zu moderieren und Informationen zu präsentieren. Sie sind jetzt die ersten offiziellen eritreischen Schlüsselpersonen, nicht nur im Kanton Zürich, sondern in der ganzen Schweiz überhaupt.
Ja, wir wollten Schlüsselpersonen gewinnen, die in ihren eigenen Vereinen wiederum ihre Landsleute dazu motivieren, in die Sprachkurse, die bereitgestellt werden, auch zu gehen und sich Arbeit zu suchen anschließend oder an den Arbeitsintegrationsprogrammen teilzunehmen. Weil die Quote von den Eritreern in den Deutschkursen ist klein und die Quote bei der Sozialhilfe ist sehr, sehr hoch.
Julia Moraes von der Fachstelle für Integration hat 15 Männer und Frauen an den Kurs eingeladen. 13 sind bis am Schluss geblieben. Sie alle sind am Thema Integration besonders interessiert. Sind die eritreischen Vereine Zürich engagiert oder in einer Kirche gut verankert und vor allem, sie sind motiviert, ihren Landsleuten zu helfen. Weil, so erklärt das Thema aus Winterthur, weil sie haben das Problem.
Ja, wir haben Probleme. Wir wissen nicht, wo gibt unser Recht. Wo finden wir Arbeit, wo finden wir Schule. Wir haben ein bisschen Probleme mit unseren Leuten.
Er sagt darum froh, hätte er den Kurs besuchen können und könne er jetzt seine Leute informieren. Beim Apero am Schluss mit selber gemachten Samosas und Falafel tönt es bei den anderen ganz ähnlich.
Ich habe viele Informationen bekommen, was man hier in der Schweiz machen muss, damit man gut integriert wird. Das hat wirklich mir viel geholfen.
Ich habe profitiert von diesem Kurs, wo wir die Informationen bekommen und wo wir auch Hilfe kriegen, wie Räume zum Beispiel. Wir haben schon viel gelernt.
Bis im Sommer sollen sie jetzt alle verschiedene Informationsveranstaltungen organisieren und das, was sie im Kurs gelernt haben, eure Landsleute weitergeben. Die Fachstelle für Integration beraten sie dabei. Und klappt alles so wie geplant, dann könnte das Experiment mit den Schlüsselpersonen aufgehen, ist Julia Moraes überzeugt.
Ich ziehe jetzt, nachdem wir heute erfahren haben, mit wie vielen verschiedenen Personen diese Schlüsselpersonen bereits die Veranstaltungen planen, eine sehr positive Bilanz. Wenn sie das wirklich schaffen, gut ab.
Mit rund 400 Eritreerinnen und Eritreer sind die ersten Veranstaltungen geplant. Und wenn man denkt, dass alles in allem etwa 1'800 im Kanton Zürich leben, ist das tatsächlich doch schon recht eine gute Bilanz.
«And the Oscar goes to» hat es auch anfangs von diesem Jahr zu Hollywood wieder geheissen. Und ein Oscar ist, ein bisschen im Schatten von denen für Schauspieler, Regisseur und Film, auf Zürich gegangen, an Markus Gross. Er leitet das Disney Research Lab, ein Labor, das der Disney-Konzern und die ETH gemeinsam betreiben. Viele Träume von der Traumfabrik Hollywood wären ohne Trick von der Trickfabrik zu Zürich gar nicht möglich. Cordelia Fankhauser hat das Oscar-prämierte Labor besucht.
Zwei kleine, schmucke Häuser sind das von aussen, mit roten Fassaden und einem Täfeli unter den Hausnummern. Auf dem steht ganz diskret Disney Research Zurich.
So, hallo. Guten Tag. Bitte, kommen Sie rein.
Das ist der Chef selber, der Markus Gross. Er ist 49, ETH-Professor für Computergrafik und Direktor von dem Disney-Forschungslabor. Über knarrige Holzstege führt er durch die beiden Häuser.
Ja, das ist so diese schönen alten Villen, die ja der ETH gehören. Die haben wir als Standort gewählt, weil sie auch ein bisschen den Urgedanken von Disney widerspiegeln. Sie sind verspielt. Wir haben ja auch die einzelnen Zimmer hier mit sogenanntem Artwork ausgerissen, mit Konzeptkunst aus den Disney-Klassikern. Wir sitzen hier gerade im Beauty and the Beast-Zimmer. Das Ganze sieht nicht wirklich aus wie ein Forschungslabor. Es ist aber doch harte Forschung, die wir hier betreiben.
Die harte Forschung, die sieht man nicht wirklich auf den ersten Blick. Vor allem nicht im Beauty and the Beast Zimmer. Das ist in Markus Grosses Büro.
Once upon a time, in a faraway land, a young prince lived in a shining castle.
Der Film läuft natürlich nicht, aber überall hängen grosse Bilder aus dem Disney-Klassiker, einem Lieblingsfilm von Markus Gross.
Das ist in der Tat so. Beauty and the Beast halte ich für eine wunderschöne Liebesgeschichte. Und der Film stellt auch technisch einen Meilenstein dar. Deshalb ist er nicht zuletzt auch mein Lieblingsfilm.
Um Technik und Merlin geht es sehr salopp gesagt auch im Disney-Labor. Da entwickelt Markus Gross mit seinem Team neueste Technologien, die dann im grossen Disney-Konzern eingesetzt werden.
Wir haben punktuell Technologien eingesetzt im letzten 2D-Animationsfilm von Disney, Princess and the Frog. Wir haben auch Technologien eingesetzt im Rapunzel. Die Endszene ist die Beleuchtung dieses Plasma, das praktisch aus dem Prinzen austritt. Das ist mit einer Technologie von hier gemacht.
In der Zürcher Villa tüftelt es im Moment gerade Animationen für Gesichter.
Wir wollen das sogenannte Uncanny Valley überbrücken, also das heißt Gesichtsanimationen ununterscheidbar machen von der Realität. Das kann man immer noch nicht, obwohl man ist nah dran. Und das ist eins unserer großen Ziele.
Und die kleinen Büro, die Pinocchio oder Schneewittli heissen, forschen junge Männer und ganz wenig Frauen an neuen visuellen Formen für computeranimierte Filme. Weil die sehen zurzeit alle ziemlich gleich aus, findet Markus Gross. Und führt in ein Zimmer voller Spielsachen.
Ja, das ist das Spielzimmer. Hier sieht man sehr viele Spielsachen. Das sind auch teilweise zum großen Teil Disney-Toys. Und unser Ziel ist es eigentlich, Spielsachen zu entwickeln, die erstens intelligent sind, also die miteinander kommunizieren können, die auch dann sozusagen in Gruppen sich entwickeln können oder irgendetwas Unerwartetes tun können. Und auch die sowohl eine physische Existenz haben als physisches Spielzeug, als auch eine virtuelle Existenz.
Seit 5 Jahren wird in diesen beiden Villen getüftelt und geforscht. Und Technik und Kunst kommen da manchmal ganz nahe zusammen.
Viele von uns können auch entweder gut zeichnen oder sind sonst musisch begabt. Obwohl wir alle eine technische Ausbildung haben, außer einem, das ist unser Hauskünstler, der ist unschlagbar, nicht? Aber sonst haben alle eine grundlegende technische Ausbildung, meistens Informatik, ein Ingenieurstudium, Mathematikstudium oder Ähnliches. Aber es haben alle meistens ein großes Interesse an visueller Kunst in irgendeiner Form oder an Architektur oder an Sonstigem.
Markus Gross selber hat sich schon immer für Filme interessiert. Und dieses Jahr hat er zu Hollywood einen Oscar bekommen, einen Technik-Oscar, für einen speziellen Rauch, der im Kung-Fu-Panda oder im Sherlock Holmes die Leinwand eingenebelt hat. Zürcher Forscher und Hollywood-Künstler arbeiten immer wieder ganz nah zusammen, am Set, so heisst das in der Filmsprache.
Das ist vor allem dann nötig, wenn wir neue Technologien zum ersten Mal in eine Großproduktion hineinbringen. Dann müssen wir selber dabei sein, um sicherzustellen, dass das funktioniert. Und das ist eigentlich faszinierend.
Und hat er Daniel Lust gehabt zum Zeitenwechseln, vom Technischen zum Künstlerischen?
Es ist verführerisch und es gibt einige Techniker, die dann sozusagen ja Regisseure geworden sind. James Cameron ist ja auch irgendwo transformiert. Es gibt andere Beispiele. In der Tat, wenn man mit dem Genre konfrontiert wird, also hautnah am Set ist, dann erlebt man eine gewisse Faszination und wird dann sicherlich auch mal gern in so einem Regiestuhl drin sitzen.
Und wahrscheinlich würde neben dem technischen Effekt Musik ganz eine grosse Rolle spielen, weil der Markus Gross kommt aus einer sehr musikalischen Familie und obwohl er da bei Disney Research einen Traumjob hat, könnte er sich noch etwas anderes vorstellen.
Ja, ich glaube, ich wäre gern Barmusiker geworden und hätte eine eigene Bar, wo ich so nachmittags ein bisschen Jazz spiele von 4 bis 8. Das wäre für mich so ein Pensionsjob.
Bevor er aber auf seinem Klavier ein bisschen rumjazzet, tüftelt er sicher noch an neuen Tricks um den Markus Gross, Leiter vom Disney Research Lab an der ETH Zürich. Vor 6 Minuten, wir haben Donnerstag, den 28. März an Ostern, ist der Monat schon wieder fertig. Darum sind Sie jetzt hier, die Worte vom Monat März, zusammengestellt von Michael Hiller.
Flugplatz Dübendorf. Die Pläne vom Bund, dass dort weiter geflogen werden soll, stossen zu Zürich auf wenig Gegenliebe.
So geht es nicht. Wir wollen in Dübendorf keinen zweiten Zürcher Flughafen.
Hat zum Beispiel der Kantonsrat Stefan Feldmann von der SP gesagt, die Stellvertretung auch von den meisten anderen Parteien. Und der zuständige Regierungsrat Ernst Stocker hat in der Debatte gesagt,
für alle, die sagen, man soll das Fell nicht verteilen, bevor man es hat, muss ich einfach sagen, wenn der Bär sich schüttelt, dann müssen wir auch nicht gerade den Kopf einziehen und fortrennen.
Ein schönes Bild. Aber wie ist das genau mit dem Bär und dem Fell und dem Nass? Das da funktioniert ein bisschen besser.
Zum Vorwurf, dass der Regierungsrat blauäugig ist, möchte ich einfach sagen, dem ist nicht so.
Falsch, Herr Stocker. Die Regierungsmitglieder Äppli und Graf haben blaue, der Regierungsrat Heiniger immerhin graublaue Augen. Wir bleiben gerade noch ein bisschen im Kantonsrat. Der hat einstimmig abgelehnt, dass Veranstalter für Schäden gerade stehen müssen, wo es eine unbewilligte Demo gibt. Stichwort 1. Mai. Der BDP-Kantonsrat Rico Brazerol hat mit einem anderen Beispiel gegen den Vorschlag argumentiert.
Stellen Sie sich vor, bei der nächsten Albis-Gürtli-Tagung fährt der schwarze Block ein und zerstört alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Alles kein Problem, denn die Rechnung bezahlt ja dann die SVP. Mit Verlaub, geschätzte Anwesende, das ist Blödsinn.
Apropos Nachdemo. Im Rahmen einer Debatte rund um die Frauenzunft, die immer noch eine Demonstrationsbewilligung einholen muss, damit sie eine halbe Stunde vor dem richtigen 6-Leuten-Umzug laufen dürfen, hat der grünliberale Gemeinderat Samuel Dubno messerscharf geschlossen.
Dass so gesehen eigentlich 6-Leuten die grösste Nachdemo von der Stadt Zürich ist.
Schaffhausen geht es bei den Sofortmassnahmen für mehr Sicherheit in der Stadt nicht um Demonstrationen, sondern um eine Reihe von Raubüberfällen.
Es hat ein paar Spitzbuben rum, die die ganze Stimmung vermiesen, die den Leuten Angst machen und da liegt einfach nicht drin.
Sagt der Stadtpräsident Thomas Feurer. Zurück zu den Demonstrationen. 1980 hat auch der Stadtratskandidat Richard Wolf von der alternativen Liste teilgenommen. Die zentrale Frage ist auch er gewalttätig gewesen, trotzdem? Nein, sagt er.
Ich habe mitdemonstriert und keinen Stein gerührt.
Der andere Kandidat für die Ersatzwahl im Zürcher Stadtrat, der nicht im Rennen ist, der Marco Gamin von der FDP, hat wahrscheinlich auch keinen Stein gerührt. Sein Parteipräsident Michael Baumer hat ihm, trotz schlechtem Resultat im ersten Wahlgang, eine andere Qualität attestiert.
Ich meine, es macht auch keinen Sinn, wenn man einen Spitzenreiter nach einem ersten Lauf in einem Slalom, dass man einfach jemand anderes schickt, der noch nie auf der Ski gestanden ist.
Ein bisschen ungeschickter Vergleich, wenn man hört, wie der Roger Liebi auf das Votum reagiert. Stadtparteipräsident von der SVP und unzufrieden mit dem Kaminschen Wahlkampf.
Ich bin jetzt auch noch erstaunt, dass Baumer Slalom-Skifahren hier erwähnt. Also genau so ist mir es eigentlich auch vorgekommen, der Wahlkampf von Herr Kamin. Und ich hoffe, dass er mindestens jetzt den Riesenslalom-Ski vornimmt oder die Abfahrtski, dass wir wenigstens wissen, wo wir hinfahren.
Es gab bei der Wahl um den Ersatz von Martin Vollewieder, der zurücktritt. Seine Sprüche wird man vermissen. Zum Beispiel der, den er gebracht hat, nachdem die Verhandlungen mit einem Landverkäufer auf dem Gerold-Areal gescheitert sind, weil der sich gegen Landabtausch gewehrt hat, wo mit einer Aufzahlung an die Stadt verbunden gewesen wäre. Wieso nicht verzichten auf das Geld und dafür das Land für ein neues Kongresszentrum auf sicher haben?
Wenn jemand nachher eine höhere Ausnutzung hat im Privaten, können Sie doch nicht einfach sagen, ich verzichte darauf, auf eine Aufzahlung. Ich meine, da müsste ich ja im Parlament wahrscheinlich nicht nur den Helm anlegen, sondern eine Stahlrüstung.
Keine Stahlrüstung, aber viel Geduld haben die gebraucht, die einen guten Platz beim Justin Bieber-Konzert im Zürcher Hallenstadion haben wollen. Sie haben gerade vor dem Eingang campiert und gehofft.
Erste Reihe ist das Wichtigste, um jeden Preis, egal was wir machen müssen. Erste Reihe.
Und dann, während dem Bieber-Konzert, Tausende von Teenagern, die quietschen und geissen. Ein bisschen gesitteter geht es am Zürcher Opernhaus zu und her. Da hat Andreas Homoki den neuen Spielplan vorgestellt, mit nicht weniger als 14 Premieren. Und selbstbewusst gesagt,
damit ist das Opernhaus Zürich sicher das fleißigste Opernhaus der Welt. Sag ich jetzt einfach.
Fleissig war sicher auch der Joël Sander. Der 11-jährige Zürcher hat unter über 800 Teilnehmern aus der ganzen Welt den ersten Preis gewonnen beim internationalen Kindercomic-Wettbewerb vom Comic-Festival Fumetto.
Also ich konnte das Chatting gar nicht denken, also glauben, dass ich gewonnen habe. Also ich bin zuerst mega überrascht gewesen.
In seinem Comic geht es um Gerechtigkeit.
Also dass ein Dicker, ein Dünner, ein Ries und ein Zwerg gehen Würstchen essen, oder? Dann fangen sie an zu streiten.
Und so weiter. Die Geschichte ist auf alle Fälle den ersten Preis wert. Apropos Würste. St. Gallen ist das ja Gastkanton beim Sechsilüten. Logisch, dass sie auch Bratwürste mitbringen, sagt der St. Galler Regierungspräsident Martin Gehrer.
Es ist so ein Klischee, das uns natürlich ein bisschen verfolgt. Überall, wo wir auftreten, kommen wir mit Bratwürste. Aber es passt irgendwie dazu. Und jetzt gerade Zürcher, die ein bisschen spezielle Einstellung haben zu den Bratwürsten, insbesondere zu den St. Galler, weil sie immer probieren, mit Senf zu essen, die probieren wir hier in dieser Beziehung zu bekehren.
Und gerade nochmal Wurst. Prominentester Degustator bei der Premierung von der Winti-Wurst zu Winterthur war der Starkoch Anton Mosiman aus London. Auf die Frage, ob er das Königs amix auch mit Würst bekoche, hat er den Kopf geschüttelt.
Das weniger. Sie essen sehr gerne gute Küche, gesunde Küche und vor allem Bio-Zutaten und also ich selber noch nie Würst serviert im Königshaus. Noch nie.
Wenn man also wissen will, was im Buckingham-Palast gegessen wird, muss man die Winterthur fragen.
Der Michael Heller am Schluss also noch mit ein paar Wurst-Spezialitäten. Ab der nächsten Woche sammelt er dann für die Worte vom Monat April. Servieren tut er die dann am 30. April.
Regional Diagonal, die Ostersendung am Samstag geht auf Eiersuche, auf Bio-Eiersuche. Fündig worden sind wir im Zürcherischen Rüti, quasi in der Hochburg der Bio-Eier. Kaum eins, wo auf seinem Weg vom Huhn in den Laden nicht in diesem Betrieb vorbeikommt. Die Osterglocken läuten das ja besonders schön, in der Kathedrale Freiburg. Die Glocken sind frisch restauriert, von der gleichen Firma, die sie vor über 600 Jahren gegossen hat. Die Aarauer Glockengüsserei gibt einen Einblick in das uralte Handwerk. Und nach den schönen Tönen kommen die Misstöne. Das Verhältnis zwischen Stadt und Land im Kanton Bern ist nicht immer harmonisch. Jüngstes Beispiel: Landgemeinden, die nichts an die Sanierung vom Stadttheater anzahlen wollen. Der Berner Stadt-Landgraben pointiert, beleuchtet im Regional Diagonal am Samstagmittag nach der 12. hier auf SRF 1.
Nicht wirklich erfreuliches Osterwetter, das sind die Prognosen von Felix Blumer von SRF Meteo.
Am Abend ist es in allen Gebieten stark bewölkt und es regnet zum Teil intensiv. Die Schneefallgrenze sinkt in der Nacht dann von 1000 Meter wieder auf etwa 500 Meter ab. Morgen Morgen früh gibt es im Oberland noch letzte Flocken, dann zeigt sich teilweise die Sonne. Am Nachmittag werden die Wolken vom Aargau her rasch wieder dicht und es fängt wieder an zu regnen. Die Schneefallgrenze liegt im Bereich zwischen 700 und 1000 Meter. Morgen Morgen früh liegen die Temperaturen in Zürich bei 1 Grad, am Nachmittag steigen dann die Werte zwischen Niederweningen und Elk auf rund 6 Grad. Am Samstag ist es wechselhaft und es gibt immer wieder Regen, das bei maximal 8 Grad zwischen Zürich und Schaffhausen. Am Ostersonntag gibt es wahrscheinlich ein paar Schneeschauer bis auf 400 Meter runter. Die Höchstwerte liegen zwischen Behringen und Stäfen bei rund 4 Grad. Am Ostermäntig ist es mit Beisen dann zeitweise sonnig und es gibt 7 Grad.
Regionalschall Zürich Schaffhausen, das ist heute wichtig gewesen. Die Uni Zürich will abklären, ob Medizinstudenten beim Professor und SVP-Nationalrat Christoph Mörgli praktisch für nichts einen Doktortitel bekommen haben. Sie hat den medizinischen Fakultäten einen entsprechenden Auftrag erteilt, heisst in einer Mitteilung von der Uni vom Abend. Die Rundschau vom Fernsehen SRF hat gestern berichtet, die Studenten hätten im Prinzip nur alte medizinische Schriften müssen abschreiben und sprachlich ein bisschen anpassen. Der Christoph Mörgli selber hat diese Vorwürfe in der Sendung zurückgewiesen. Ein Wasserrohrbruch in Zürich hat in der Nacht auf heute einen grossen Sachschaden verursacht. Laut ersten Schätzungen beträgt er mehrere hunderttausend Franken. Etwa am Morgen um 5 Uhr ist die Leitung gebrochen. Es hat eine 15 Meter hohe Fontäne gegeben. Zahlreiche Wohnungen, Keller und Strassen sind unter Wasser gestanden. Ein paar Wohnungen sind vorübergehend nicht mehr bewohnbar. Dazu sind mehrere Autos kaputt gegangen. Ein Pilotprojekt vom Kanton Zürich mit Menschen aus Eritrea ist gut angelaufen. 13 von ihnen haben den ersten Kurs über das Leben in der Schweiz, über Arbeit und Integration abgeschlossen. Unterrichtet worden sind sie von Landsleuten, die schon länger in der Schweiz sind und die Fakten schon gekannt haben. Die ersten Absolventen sollen jetzt ihr Wissen an weitere Landsleute weitergeben. Der Kanton hofft, dass dank dem Projekt in Zukunft weniger Eritreer von der Sozialhilfe abhängig sind. Bis jetzt liegt der Anteil nämlich bei etwa 98%. So viel Regionalschall Zürich auf Haus am Donnerstagabend. Redaktion Peter Fritsche, am Mikrofon Hans-Peter Kühnzi. Morgen am Karfreitag gibt es kein Regionalschall. Unsere nächste Sendung, die gehört Sie also am Samstagabend, mal bis 6 Uhr, hier auf SRF 1.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.